NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Sie gilt als eine der Begründerinnen der modernen Frauenbewegung in Österreich, Erika Fischer. 1975 bereits publizierte sie von Wien aus ein Buch über Gewalt gegen Frauen, ein Thema, das damals im gesellschaftlichen Mainstream noch kaum angekommen war. International bekannt wurde Fischer jedoch 1994 mit der dokumentarischen Erzählung Aimee und Jaguar, in der sie die Liebesbeziehung zwischen einer Jüdin und einer Nichtjüdin in Deutschland während des Nationalsozialismus nachvollzog. Im Zentrum stehen dabei vor allem die Erinnerungen der Berlinerin Lilli Wust an ihre jüdische Geliebte Felice Schragenheim, die 1944 verhaftet und später ermordet wurde. Das Buch wurde in 20 Sprachen übersetzt. Auch die auf dem Buch basierende Verfilmung war ein großer Erfolg. Und nun hat die 1943 in England geborene Erika Fischer, Tochter einer jüdischen Mutter und eines nichtjüdischen österreichischen Vaters, ihre Autobiografie vorgelegt. Spät lieben gelernt, mein Leben, heißt das Buch, das auch eine spannende Auseinandersetzung mit dem Jüdischen in ihrer Familie und in ihrem Leben bietet. Erika Fischer, Sie leben nun schon lange in Berlin. Ihr Buch schildert viele Etappen Ihres Lebens. Inwiefern war denn Ihr Engagement in der Frauenbewegung auch geprägt von der jüdischen Erfahrung Ihrer Familie?
Also das war mir anfangs nicht bewusst. Mein Engagement in der Frauenbewegung kam wie ein Blitz über mich. Ich war ein sehr scheues, schüchternes, unglückliches Wesen. Und dann kam man über den großen Teich aus den USA und später dann aus Frankreich und aus Deutschland diese Informationen über den neuen Feminismus. Und das begeisterte mich sehr. Und Anfang der 70er Jahre haben wir dann in Österreich gesagt, jetzt ist es aber Zeit, wir müssen auch so etwas machen. Und ich habe mich schlagartig verändert. Plötzlich konnte ich in der Öffentlichkeit sprechen, war nicht mehr schüchtern, war selbstbewusst, war aggressiv. Und erst später ist mir klar geworden, Ende der 80er Jahre, dass mein Unglück eben nicht nur durch das Patriarchat verursacht war, sondern auch durch meine jüdische Familiengeschichte, die Vertreibung meiner Eltern und die Ermordung meiner Großeltern.
Ihre Familie lebte zu Ihrer Zeit jedenfalls nichts Jüdisches, wenn ich das richtig verstanden habe. Woran merkten Sie denn als Kind in Wien, dass Sie jüdisch waren?
Also ich hatte eine andere Biografie. Alle anderen Kinder waren in Wien geboren oder irgendwo in Niederösterreich und ich war in England geboren. Und meine Eltern haben schon mit mir darüber gesprochen. Meine Eltern haben einerseits gesagt, wir mussten fliehen, weil die Mutter Jüdin war, aber auch, weil wir Sozialisten waren, Linke waren. Und ich habe eigentlich das immer als etwas sehr Positives erlebt, dieses Anderssein als Kind. Ja? Die anderen Kinder waren eventuell Kinder von Nazis und ich war das Kind von aufrechten Sozialisten, die für die Gerechtigkeit auf der Welt gekämpft haben.
Ihre Mutter stammte ja eigentlich aus Polen, hatte in Wien Kunst studiert, musste aus Wien fliehen wegen des Nationalsozialismus nach England, war dann in England, der Vater wollte dann zurück nach Wien. Also es war eine ganz bewegte Geschichte. Ihr Bruder Peter nahm sich 1999 mit ungefähr 50 Jahren das Leben. Sie beide, schreiben Sie, Ihr Bruder und Sie hätten sich oft verlassen gefühlt. Wie viel Geschichte steckte in diesem Drama, in diesem Lebensgefühl?
Also in meiner Familie gab es insbesondere von Seiten der Mutter wenig Wärme, wenig Zuwendung, wenig Körperlichkeit, was ein Kind ja dringend braucht. Ob das jetzt ihre Natur war oder ob es ihr Unglück war, dass sie so oft entwurzelt wurde, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass sie gern in England gelebt hat. Meine Eltern haben 10 Jahre im englischen Exil gelebt und dass sie nicht nach Österreich zurückkehren wollte, weil sie ja in Österreich wirklich schlimmen Antisemitismus erlebt hatte und widerwillig meinem Vater gefolgt geschickt ist, der zurück wollte, der ja auch Familie in Wien hatte und der vor allem auch ein besseres sozialistisches Österreich nach dem Krieg aufbauen wollte.
Ende der 90er Jahre begann sie so etwas wie Zugehörigkeit zum Judentum zu empfinden, sprachen für ihre Mutter und ihren Bruder das Kaddisch, das jüdische Totengebet. Wie kam das?
Meine Mutter hat versucht, mir möglichst wenig zu vermitteln, weil sie wollte, dass wir als glückliche Menschen in Österreich aufwachsen. Gegen Ende der 80er Jahre hat das schon begonnen, dass ich mich mit meiner jüdischen Vergangenheit, meiner jüdischen Familie auseinandergesetzt habe. Und verstärkt wurde das dann, als ich Emé und Jaguar geschrieben habe. Also Emé und Jaguar ist 1994 erschienen und ich habe mich sehr mit der jüdischen Protagonistin Felice Schragenheim identifiziert. Sie hat unter Umständen gelebt, die vielleicht ähnlich waren jenen meiner Großeltern und meiner Mutter. Und das hat mir sehr geholfen, einen Zugang zu meinen Großeltern vor allem zu finden, die ich nie kennengelernt hatte. Also es waren bürgerliche, nicht religiöse, nicht zionistische Juden. Und sie wurden also erst ins Warschauer Ghetto gesteckt und dann nachher in Treblinka ermordet.
Also hat Ihnen eigentlich die Geschichte von Emé und Jaguar geholfen, das Jüdische bei sich selber stärker zu erforschen und wahrzunehmen und zu entdecken? Sie sind ja weder religiös noch sind Sie Zionistin. Was bedeutet denn jüdisch sein heute für Sie? Worin fühlen Sie sich dem Jüdischen verbunden?
Also ich fühle mich der aufgeklärten jüdischen humanistischen Kultur verbunden. Und ich habe mit Menschen, die so ähnlich sind wie ich, also eben linke Juden, habe ich sehr rasch und sehr spontan einen guten Kontakt. Und mich zum Judentum zu bekennen und mich als Jüdin zu identifizieren, hat mir auch geholfen, eine eigene Identität zu finden. Denn als Österreicherin hatte ich keine Identität. Meine Mutter war immer unglücklich in dem Land und hat mir das auch vermittelt. Ich habe mich als Weltbürgerin gefühlt, habe also so eine gewisse Sentimentalität gegenüber England gehabt und zu wissen, ich bin Teil von dieser wunderbaren humanistischen jüdischen Kultur, das war ein Stück Identität für mich.
Denn Sie haben ja mal geschrieben, Wien sei es nicht. Eigentlich sei eher das Niemandsland, das Dauerexil der Ort, das Dazwischensein zwischen allem. Jetzt leben Sie aber schon lange in Berlin. Sie sind heute 80 Jahre alt. Ist Berlin jetzt so eine Art heimischer Ort geworden oder auch nicht?
Also ich fühle mich wohl in Berlin. Ich kam nach Berlin, da ging es mir psychisch ganz schlecht, weil ich mich gerade scheiden habe lassen. Und augenblicklich habe ich mich wohlgefühlt in dieser Stadt. Also ich habe dieser Stadt wirklich viel zu verdanken. Aber es ist nicht eine Verwurzelung, die ich als Heimat bezeichnen würde. Das nicht. Und ich habe dieses wunderbare Gefühl eigentlich, dass ich auf der ganzen Welt überall leben könnte. Ich bin recht sprachbegabt. Also ich bin davon überzeugt, dass ich überall eine neue Fremdsprache erlernen kann und dass ich in der Lage sein würde, mich an neue Bedingungen anzupassen. Und das ist ein Gefühl von großer Freiheit. Also ich bedauere nicht, dass ich mich heimatlos fühle, überhaupt nicht.
Das war Erika Fischer. Ihr Buch Spät lieben gelernt, mein Leben, ist im Berlin Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Und hier kommt die Krakow Klezmer Band mit Awaiting. Erika Fischer sagt, der jazzige Sound der Band habe sie in Krakau, als sie sie erstmals hörte, sofort angesprochen und teilweise zu Tränen gerührt. Awaiting, das war die Krakow Klezmer Band, das Quartett, 1997 gegründet von dem polnischen Akkordeonisten und Komponisten Jarosław Besta, erwarb sich ein internationales Renommee und spielte auf vielen europäischen Bühnen und jüdischen Festivals sowie in den USA und Kanada. Seit 2007 tritt es unter dem Namen Besta Quartett auf. Das Jüdische Museum Berlin nennt das Quartett eine der stärksten Stimmen der jüdischen Musik in Europa mit Improvisationen auf höchstem Niveau. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Der Holocaust-Überlebende Sali Perel ist im Kreise seiner Familie in Israel verstorben. Perel wurde als Sohn jüdischer Einwanderer in Peine geboren und überlebte den Holocaust unter falscher Identität. Als Hitlerjunge arbeitete er unter anderem im Volkswagenwerk in Braunschweig.
Ich war zum Tode verurteilt als Jude. Jeden Moment dachte ich, ich werde entdeckt und werde hingerichtet. Es waren Jahre des Schreckens. Und ich lebte in einer eigentlich Normalität. Ringsherum mir war alles normal. Es war eine Schule, es war eine technische Ausbildung. Wir wurden erzogen im Geiste des Nationalsozialismus. Aber niemand wusste, was in mir vorgeht. Das musste ich 4 Jahre verbergen.
Erst Jahrzehnte später begann Sali Perel, über seine Erlebnisse zu sprechen, vor allem vor Schülerinnen und Schülern.
Da ich so eine Geschichte überlebte, soll auch dieses Überleben irgendeinen Sinn bekommen. Und darin fand ich den Sinn meines Überlebens, dass ich das der Jugend heute überliefere, mit gewissen Botschaften.
1999 erhielt Perel für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz. Seine Autobiografie mit dem Titel »Ich war Hitlerjunge Salomon« wurde 1990 verfilmt. Sali Perel wurde 97 Jahre alt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an die Bürger appelliert, im Erinnern an den Holocaust niemals nachzulassen. Beim Festakt zur Übergabe der UNESCO-Welterbeurkunde für die sogenannten Schumstätten in Rheinland-Pfalz sagte er, der Rechtsstaat müsse antisemitische Straftaten mit aller Härte ahnden. Wir brauchen lebendige Orte des Gedenkens, um vor allem jungen Menschen verständlich zu machen, was damals geschah und wie es geschehen konnte, so Steinmeier. Der Judenhof in Speyer, der Wormser Synagogenbezirk und der alte jüdische Friedhof Mainz waren bereits im Juli 2021 zur UNESCO-Welterbestätte erklärt worden. Die Urkunde wurde wegen der Pandemie erst jetzt an Ministerpräsidentin Malu Dreyer übergeben. Die geplante Umstrukturierung im Büro von Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat Irritationen ausgelöst. Jüdische Verbände befürchten, dass damit der Kampf gegen Antisemitismus vernachlässigt werden könnte. Der Zentralrat der Juden in Deutschland bezeichnete die Kommunikation des Büros als unglücklich und missverständlich. Allein, dass der Eindruck entstehe, ein im Kulturbetrieb solch wichtiges Thema verliere strukturell an Bedeutung, werfe ein seltsames Licht auf die Behörde. Zugleich begrüßte der Zentralrat, dass die bisherige Leiterin für politische Bildung der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank, Julia Alfandari, neue Beauftragte für Antisemitismusprävention werden soll. Roth will die Bekämpfung von Antisemitismus durch ihre Behörde neu aufstellen. Soweit die Meldungen.
Ich bin kein Schwein. Mit einer Aktion unter diesem Titel protestierten Hamburger Jüdinnen und Juden im Oktober vor der Hochschule für Bildende Künste in der Hansestadt gegen die Gastprofessur zweier Künstler des indonesischen Kollektivs Ruan Grupa. Die beiden seien als Kuratoren mit dafür verantwortlich gewesen, dass zahlreiche antisemitische Werke auf der Documenta 15 gezeigt wurden. Auch die jüdische Gemeinde in Hamburg forderte, die Berufungen von Reza Afisina und Iswanto Hartono an die staatliche HFBK rückgängig zu machen. Ihre Berufung belohne Antisemitismus. In dieser Woche lud die Hochschule zu einem Symposium ein. Kontroverse Documenta 15 – Hintergründe, Einordnungen und Analysen. Peter Helling berichtet.
Im Saal der Hochschule wird es laut.
Und ist eine revolutionäre Kunst.
Man merkt sofort, das Thema regt die Menschen auf. Die antisemitischen Darstellungen bei der letzten Documenta. Auf dem Gesprächspodium im restlos überfüllten Saal sitzen Reza Afisina von Ruan Grupa und Hestu Nugroho vom Künstlerteam Taring Padi. Schon 2001 hatte Taring Padi in einem offenen Prozess mit wechselnden Beteiligten das Banner People's Justice gemalt. Eine Art Wimmelbild, darauf unter anderem zu sehen Polizisten mit Schweinsnase und Davidstern, eine Bankerfigur mit jüdischen Schläfenlocken und Raubtierzähnen, einer SS-Rune auf dem Hut. Klare antisemitische Bildsprache. Reza Afisina. Ich will hier keine Entschuldigung konstruieren, weil ich kein Experte bei dem Thema bin. Wenn man über den Kontext des SS-Symbols spricht, bekommt das so einen Charakter in Indonesien. Weshalb spricht man darüber? Peter Zamori ist Mitglied der jüdischen Gemeinde Hamburgs und Bürgerschaftsabgeordneter der Grünen. Er findet die Antworten der indonesischen Künstler ausweichend.
Ja, Nagel ein Pudding an die Wand. Also es sind klare, präzise Fragen nach antisemitischer Bildsprache und den tieferen Beweggründen, warum das in einem indonesischen revolutionären Kunstwerk auftaucht, gestellt worden. Und die Protagonisten waren entweder nicht bereit oder in der Lage oder beides, darauf klar zu antworten.
Das umstrittene Banner wurde noch während der Documenta abgehängt. Die beiden indonesischen Künstler erklären schließlich, dass sie zu dieser Entscheidung stehen, entschuldigen sich dafür, Gefühle verletzt zu haben. An dem Punkt reagieren einzelne Besucher sehr lautstark. Es gehe nicht um Gefühle, sondern um objektiven Antisemitismus, sagen viele. Peter Zamori.
Ich war skeptisch gegenüber diesem Symposium. Viele Juden und Jüdinnen sagen, mit Menschen, die uns als Schweine darstellen, reden wir nicht. Aber als Abgeordneter habe ich die Notwendigkeit gesehen, mich aktiv dieser Debatte zu stellen und auch einzubringen. Aber mit welchem Resultat und Erfolg?
Das bleibt an diesem Vormittag offen. Auch wenn die beiden Künstler auf dem Podium schließlich zustimmen, ja, die Darstellung sei antisemitisch gewesen. Für Miriam Rürup, die Direktorin des Moses-Mendelssohn-Zentrums in Potsdam, war letzten Sommer klar, dass das Banner zumindest verhüllt werden muss. Heute würde sie es aber hängen lassen.
Nicht einfach es unkommentiert hängen zu lassen, aber sich damit auseinanderzusetzen. Genauso wie, ich meine, wir haben in Deutschland in fast jeder Stadt irgendeine Kirche stehen, an der eine Judensau hängt. Und diese Judensauen hängen da auch und die Kirchen werden nicht aufgefordert, sie abzuhauen. Nur von wenigen aufgefordert.
Die mittelalterliche Darstellung der Judensau ist eine extrem antisemitische, christlich motivierte Plastik. Dass die beiden indonesischen Hochschuldozenten mehr oder weniger Nebelkerzen zündeten, bedauert auch Martin Köttering, der Direktor der Hochschule für Bildende Künste.
Das ist bei diesem Panel die Verantwortlichen dem Ausweichen, finde ich persönlich schade. Aber es wird sicherlich in den Panels, die heute folgen, aufgegriffen werden.
Andere Experten wurden beim Symposium sehr deutlich und unterzogen die israelfeindliche BDS-Bewegung, die die Documenta mitgeprägt hatte, einer scharfen und vernichtenden Kritik. Dass die jüdische Gemeinde Hamburgs und der Zentralrat der Juden zwar als Gäste zum Zuhören eingeladen wurden, aber nicht als Teilnehmer von Gesprächspodien, erklärt Hochschuldirektor Martin Köttering wenig überzeugend so.
Wir haben Expertinnen und Experten eingeladen aus dem Wissenschaftsumfeld, um in einer wissenschaftlichen Institution ein wissenschaftliches Symposium zu machen.
Für Peter Zamori ist klar, die Gastprofessur der beiden Ruan Grupa-Mitglieder sollte bald enden.
Das zweite Semester sollten sie nach Hause geschickt werden.
Ein Symposium der Hochschule für Bildende Künste Hamburg zur Kontroverse um die Documenta 15 und Antisemitismus in der Kunst, für uns berichtete Peter Helling. Und hier noch eine notwendige Berichtigung. In der vorigen Ausgabe von Shabbat Shalom stellten wir den Podcast Shlomo, der Goldschmied und der Nazi vor. Im Trailer für diesen Podcast gab es versehentlich die irreführende Formulierung das polnische Vernichtungslager Sobibor. Selbstverständlich war Sobibor ein deutsches Vernichtungslager in Polen. Wir danken einer aufmerksamen Hörerin für den Hinweis. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Aharon Rahn-Wernikowski aus Mainz.
Dieser Wochenabschnitt ist die direkte inhaltliche Fortsetzung des letzten Wochenabschnittes. Wir sind mitten in den dramatischen Ereignissen des Auszuges aus Ägypten. Kurz nachdem Pharao die Israeliten aus Ägypten freigelassen hatte, ändert er seine Meinung und folgt ihnen, um sie zum Zurückkommen zu zwingen. Die Israeliten sind in der Klemme. Sie befinden sich zwischen Pharaos Armee und dem Meer. In diesem Moment spricht Gott zu Moses: Strecke dein Stab über das Meer. Das Meer teilt sich und ermöglicht den Israeliten den Durchgang. Danach schließt sich das Meer über den Ägyptern. Moses singt mit den Kindern Israels ein Dankeslied, in dem sie Gott preisen. In der Wüste angekommen, leidet das Volk Hunger und Durst und beschwert sich immer wieder bei Moses und Aaron. Gott macht das bittere Wasser von Mara durch ein Wunder genießbar. Später gebietet er, dass Moses Wasser aus einem Felsen sprudeln lässt, indem er mit seinem Stab dagegen schlägt. Jeden Morgen fällt Manna vor Sonnenaufgang vom Himmel und jeden Abend lässt Gott Wachteln im israelitischen Lager landen. Der Auszug aus Ägypten dauerte 7 ganze Tage. Der letzte Tag war dann jener Tag, an dem das Meer sich öffnete und die Israeliten ihre Verfolger endgültig von sich abschütteln konnten. Bis heute dauert das Pessachfest, das an den Auszug aus Ägypten erinnert, 7 Tage. Warum aber dauerte es so lange, bis das Volk frei und erlöst war? Warum diese lange Wartezeit einer dramatischen Verfolgung von 7 ganzen Tagen? Alles im Leben braucht seine Zeit. Auch der Glaube an einen Gott, den man davor nicht gekannt hat. Erst am 7. Tage nach dem Auszug aus Ägypten lesen wir, wie das jüdische Volk sowohl den vollständigen Glauben an einen erlösenden Gott, wie auch den vollständigen Glauben an Moses, den Gesandten, hatte. Was aber ist der Unterschied zwischen der physischen Befreiung am 1. und der endgültigen Erlösung am 7. Tage? Erst bei der Spaltung des Meeres vollzog das Volk ein Glaubensbekenntnis. Das ist der wesentliche Unterschied. Und so lesen wir erst am 7. Tag folgenden Vers: Israel sah die große Macht, die der Ewige an Ägypten geübt, da fürchtete das Volk den Ewigen und glaubte an den Ewigen und an seinen Diener Moses. Das war's. Genau zu dieser inneren Erkenntnis sollte das physisch befreite Volk gelangen. Am 7. Tage war dann diese Mission erfüllt. Das Projekt Auszug aus Ägypten war vollendet. Pessach, das Fest des Auszuges aus Ägypten, endet daher bis heute mit der Verarbeitung dieses Ereignisses am 7. Tage. Erst mit der Offenbarung am Meer war das Volk erlöst, geheilt und wirklich frei. Denn Freiheit ist nicht nur die Befreiung von körperlichen Zwängen, sie ist auch die Befreiung des mündigen Menschen von geistigen Zwängen.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Rabbiner Aharon Rahn-Wernikowski aus Mainz. Zum Schluss hören Sie das Zur Michelo. Übersetzt lautet der Text: Den Fels, der uns gespeist, lobt meine mir Vertrauten. Wir sind satt und es blieb, wie vom Herrn verheißen, noch etwas übrig. Es singt Kantor Estrongo Nachama.
Zur Michelo, Michelo. Sabbanu beotarenu, ki dvar Adonai. Thank you.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.